Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Spezialfolge des Jahres 2025 zu unseren besten Brettspielen des Jahres. Ja. Ich sitze mal wieder gegenüber von der Simone.
Ich sitze gegenüber vom Simon.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in dieser Woche.
Wir haben uns jetzt die letzten Kategorien noch aufgehoben bis zum Schluss.
The Grande Finale.
Genau. Und es sind so die Standardkategorien und natürlich unsere Top-Spiele.
Top 5. Heute gibt es sie wirklich. Keine Sorge. Wir schieben es nicht nochmal irgendwie weiter weg. Ihr werdet auch heute noch ein bisschen Einblick in unsere Jahresstatistiken bekommen für die Leute, die es interessant finden. Für die anderen Leute, die können dann ja auch eben abschalten oder im Kapitel vorspringen. Das könnt ihr generell gerne machen, wenn euch gewisse Kategorien vielleicht mehr interessieren als andere. Ansonsten sind auch alle Spiele, die wir hier in den Kategorien drin haben, nochmal unten in der Beschreibung. Diesmal allerdings nur als Name, weil ich glaube, sonst würden wir unsere Beschreibung komplett sprengen, wenn wir da jedes Mal noch wie sonst den Boardgame-Geek-Eintrag hinterlegen. Aber zu den allermeisten Spielen haben wir ja schon eine gesonderte Folge zugemacht und nochmal ausführlicher darüber gesprochen. Heute also die Zusammenfassung des Jahres. Vor allen Dingen starten wir jetzt erstmal mit den Bereichen Familienspiel, Expertenspiel und Kennerspiel. Und wir beginnen mit Familienspiel und mein Platz 3 ist in diesem Jahr Otter. Das hatte ich ja schon bei meinen Absackern auf meinem Platz 1 gewählt. Das Kartenablegespiel, bei dem Otter niedliche Tiere umarmen oder auch Muscheln, glaube ich, ne? Und es ist super simpel. Es passt in die Familienkategorie richtig gut rein, weil jeder mag oder jeder kennt ja zumindest Ablegespiele seit Uno und hat so ein paar kleine Kniffe. Es ist leider nicht auf Deutsch erschienen, das muss man hier dazu sagen, aber für mich wäre das jetzt so eine Familienempfehlung, wenn man sagt, mir ist egal, welche Sprache es hat. Es ist fast sprachneutral. Man könnte auch theoretisch selber eine kleine Übersetzung basteln. Da gibt es dann eben nur über 20 insgesamt oder die Zahlen müssen mehr als zwei voneinander weg sein. Also es ist relativ simpel. Das kann man gut bauen, würde ich sagen.
Mm, ja.
Und von daher ist das meine Empfehlung auf meinem Platz 3 in der Kategorie Familienspiele.
Ja, mein Platz 3 in der Kategorie Familienspiele ist das wunderbare River Valley Glassworks. Und wir spielen so kleine Tierchen, die am Fluss leben und bunte Glasscherben aus dem Fluss fischen.
Mhm.
Und wir versuchen einfach Sets zu sammeln an unterschiedlichen Glasscherben und aber auch an gleichen Glasscherben. Und dabei ist es wichtig, dass die Sets, die wir später im Spiel quasi vervollständigen, die geben mehr Punkte, sind dann aber auch schwieriger zu vervollständigen. Und wir versuchen einfach die meisten Punkte zu sammeln. Wir haben noch eine Erweiterung dazu, die noch ein paar besondere Effekte und Bedingungen reinbringt, die das Ganze nochmal spannender macht. Und River Valley Glassworks ist auch ohne die Erweiterung super, super simpel erklärt.
Ja.
Also es hat nicht viele Regeln, kann man super leicht spielen, hat ein super Material, weil diese Glasscherben sind wirklich schöne Plastiksteinchen in schönen Farben und ich glaube, da hat jeder Spaß dran.
Ja, ich hab's
allein
auch
mit diesen Steinchen.
Ich habe es ja auch auf dem Spieletreff schon mal mitgebracht. Ich mag die Ökonomie in diesem Spiel, dass die Steine, die wir reinsetzen, womit wir wieder andere Steine wählen, nachher ja den anderen komplett zur Verfügung stehen. Das heißt, man beeinflusst selbst ja auch, welche Farben gerade auswählbar sind.
Mhm.
Und dieser Wertungsmechanismus, den es ja auch in Subastral gibt, der ist einfach mega genial, immer wieder herausfordernd. Wir haben zig Partien dieses Jahr gespielt. Es ist wirklich hauchdünn bei mir nicht reingekommen in die Top 3, aber ich finde es auch fantastisch. Mein Platz 2, ebenfalls ein Spiel, was wir noch nicht besprochen haben, nämlich Ghostlift. Ghostlift ist das neue Spiel, was bei dem Verlag erschienen ist, der auch nur Kuso Dice rausgebracht hat. Es ist ein Ladder Climbing Shedding Game, also schon wieder ein Shedding Game, ja. Das heißt, wer als erstes alle Karten ablegt, hat ja in dem Fall nicht gewonnen, aber kriegt einfach keine Probleme, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir haben es aber nur einmal zu zweit gespielt und sonst habe ich es immer im Spieletreff gespielt, weswegen wir darüber noch nicht gesprochen haben. Da wird es noch weiteren Content zu geben im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, wenn ihr das hört. Und ich kann das wirklich empfehlen, weil es eine Menge Optionen bietet, wie man ja auch ein bisschen darauf spekuliert, welche Karte nehme ich mir zu welchem Zeitpunkt und bekomme ich es als erstes hin, die Karten loszuwerden oder eben nicht. Hat tolle Entscheidungen, das Spiel sieht klasse aus von Saipepo illustriert und deshalb mein Platz 2.
Ja, mein Platz 2 ist Simons Platz 2, nämlich Otter. Simons Platz 3, nämlich Otter, so rum. Und ja, ich kann mich dem nur anschließen, was der Simon schon zu Otter gesagt hat. Und wir haben es ja auch schon mehrfach jetzt in den letzten Folgen erwähnt. Es ist einfach ein super Spiel. Es hat wenig Regeln. Genau. Und wenn man jetzt wirklich das nur auf Deutsch spielen möchte, dann ist das sehr, sehr easy zu übersetzen, was da nicht sprachneutral dran ist. Also das ist gut machbar, das kriegt man hin. Und deswegen finde ich auch ein super Familienspiel.
Ja, voll. Übrigens Ghostlift auch komplett sprachneutral, außer die Anleitung logischerweise. Aber auch nicht auf Deutsch erhältlich und schwer zu bekommen. Aber mein Platz 1 ist ein Spiel, was auf Deutsch erschienen ist. Und ich glaube, dass es deshalb auch gute Chancen hat, zumindest erwähnt zu werden von der Jury Spiel des Jahres in diesem Jahr. Und zwar ist das Toy Battle, das Zwei-Personen-Spiel, was so ein bisschen an, ich glaube, Clash Royale erinnert. Wir haben verschiedene Fraktionen, beziehungsweise eigentlich haben wir beide die gleichen Fraktionen, aber wir haben unterschiedliche Figuren, die wir auf unser Spiel setzen oder auf das Battlefield setzen. Und jede Figur hat aber nochmal eine Zahl, das ist quasi die Stärke, und noch einen Effekt gegebenenfalls. Und den kann man dann ausführen. Es ist super simpel. Wir versuchen, die gegnerische Burg einzunehmen, indem wir eine Linie von unserer Burg bis zu der anderen Burg auf diesem Spielfeld hinbekommen. Oder wir gewinnen, wenn wir quasi so eine kleine Gebietswertung haben, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Sternen bekommen haben. Und die bekommen wir, wenn wir Gebiete umschlossen haben. Super simpel, super schnell erklärt. Wir haben es ja auch, habe gerade nachgeguckt, hätte ich nicht gedacht, wir haben es 14 Mal dieses Jahr zusammengespielt.
Ja.
Ich glaube generell gerade am Start, weil du fandst das, glaube ich, auch ganz cool.
Ja.
Und danach habe ich es tatsächlich aber in meine Arbeitstasche eingepackt und mit meinen Klienten gespielt. Und das ist ein Spiel, was ich wirklich für Familien empfehlen kann, die zu zweit spielen wollen. Ich würde sagen, ab 8 Jahren bekommt man das gut hin. Es ist interessant, wie gut auch die Strategien auch in dem Alter schon funktionieren und man dann doch mal geschlagen wird. Ja, ist ein richtig tolles Spiel und insgesamt habe ich es dieses Jahr 58 Mal gespielt. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wie häufig ich es dann bei der Arbeit eingesetzt habe. Fand ich richtig toll und gerade in diesem Familienkategoriebereich wirklich richtig, richtig gut.
Ja, Toy Battle finde ich auch super. Ist sehr, sehr cool, auch sehr coole Figuren und cooles Artwork. Also gefällt mir auf jeden Fall auch optisch. Ja, und mein Platz 1 ist mal wieder Snow Colony geworden. Ihr wisst es, ich bin begeistert von diesem Spiel. Ich finde es super, was man macht in diesem Spiel. Und es ist aber auch nicht allzu komplex. Nee. Man zieht seinen Pinguin weiter, kauft neue Gebäude und darf die dahin bauen, wo der Pinguin ist, beziehungsweise an die angrenzenden Felder und versucht eben möglichst sinnvolle Gebäude zu bauen, im Sinne dessen, dass man damit Fische und Münzen machen möchte. Und ja, es ist super gut geeignet, super tolles Spiel, super schönes Artwork, also einfach ein total ansprechendes Spiel.
Ja, ich glaube, man kann auch nicht so viele schlechte Züge machen in dem Spiel. Also man versucht immer den besten Zug zu machen, aber wenn man jetzt nicht Vielspieler ist, oder Vielspielerin, dann kann man ja auch überlegen, ja, wir müssen es ja nicht ganz so konfrontativ spielen. Und dann kannst du auch einfach ein bisschen bauen. Dann hast du zwar nicht die maximale Punktzahl und dann wirst du im Laufe der Partien einfach besser, kundest gemeinsam das Spiel. Ich glaube, deshalb passt es sehr gut auch in diese Familienspielkategorie.
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht so bestrafend.
Nee.
Also es ist auch nicht so, dass man dann am Ende frustriert ist, sondern man denkt sich trotzdem, ach, das ist aber eine nette Stadt, die ich da aufgebaut habe, eine nette Pinguinkolonie. Zumindest denke ich mir das immer.
Sehr gut. Kommen wir zur Kennerspielkategorie. Und das ist ja auch immer eine beliebte, wo es ja immer darum geht, was gehört denn eigentlich jetzt noch zu Kenner? Was gehört schon zu Experten? Was gehört eigentlich noch zu Familienspiel? Ganz ehrlich,
Habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, was heißt keine Ahnung? Es ist, die Grenzen sind halt fließend. Wir haben es jetzt auch wirklich insofern betrachtet, dass wir denken, das ist ein Spiel, das kann man Leuten ganz gut erklären, die schon mal ein Spiel gespielt haben. Und es hat eine gute Spieltiefe und einen guten Wiederspielwert vielleicht auch. Und es ist von den Regeln her so, dass man es aber auch in 15 Minuten vielleicht erklären kann. Ne?
Mhm.
Generell, das ist eben immer noch irgendwie so ein Gefühlsding. Passt das jetzt noch zu Kenner oder wo auch immer passt es rein? Aber für mich ist Antikes ein definitiv ein Kennerspiel. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass es vielleicht eine Mancala-Rubrik hier geben könnte. Das hat es leider doch nicht geklappt, weil wir einfach zu wenig richtig gute Mancala-Spiele dann dieses Jahr gespielt haben. Aber Antikes gehört dazu. Es geht im Endeffekt darum, sich so ein Museum zu kuratieren, beziehungsweise wir investieren in Ausstellungsstücke, die wir dann auch an Museen abtreten. Das Ganze machen wir mit einem ganz cleveren Mancala-Mechanismus. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Mancala und Splendor Duel, denn man wählt immer aus der Mitte kleine Steinchen aus, die wir dann bei uns platzieren. Und wenn wir die Steinchen aber in die nächsten Sachen einlösen wollen, dann kommt der Mancala-Mechanismus zum Tragen, der richtig clever ist. Ich habe es auch auf der Arbeit tatsächlich mal eingesetzt. Und da habe ich dann doch das Feedback bekommen, dass es dann doch recht knackig war. Und ich glaube, das passt hervorragend in diese Kennerspielkategorie, weil es dann doch nochmal um einige Ecken komplizierter ist, auch in den Überlegungen wie jetzt ein Splendor Duel. Aber für mich auf jeden Fall ein absolut verdienter Platz 3. Ich mag alles an diesem Spiel. Ich finde es richtig toll.
Ja, interessant, dass das auch so ein bisschen für dich geeignet ist, um Familienspiele von Kennerspielen abzugrenzen. Mhm. Dass du sagen kannst, okay, das kann ich auf die Arbeit prima mitnehmen.
Ja.
Und das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu komplex. Und dann ist schon ein Kennerlevel erreicht.
Würde
ich auch sagen. Ist eigentlich ein ganz gutes Kriterium.
Ja, wobei das natürlich auch sehr einseitig ist, ne? Also ich habe da jetzt ja keine Wertung von, weiß ich nicht, 10 verschiedenen Personen, sondern das kann man ja an einer Hand abzählen, aber trotzdem, würde sagen, definitiv ein Kennerspiel. Ja,
ja, mein Platz 3 in der Kategorie Kennerspiele ist Pauper's Ladder.
Mhm.
Und Pauper's Ladder ist ein ganz ungewöhnliches Spiel, finde ich. Was machen wir denn in dem Spiel? Wir sind Bettler, die aber so eine Art Gunstpunkte sammeln möchte.
Wir sind Bettler?
Ja, wir sind so Bettler.
Okay.
Oder so Verstoßene.
Ja, Verstoßen hätte ich gesagt. Und, es gibt ja unterschiedliche Kategorien dort.
Und wir streifen über das Board durch die Welt und erleben da auch so kleine, ganz, 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 ganz kleine Geschichten und Abenteuer. Und wir kämpfen gegen Monster. Wir versuchen Geld zu sammeln, um uns Ausrüstung zu holen. Wir schließen ganz kleine Quests ab, indem wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder bestimmte Gegenstände sammeln und versuchen so ein bisschen wie bei Scythe zum Beispiel und bei Dead Reckoning bestimmte Siegpunkte zu erreichen. Mhm. Das ist, glaube ich, was war das denn? Ich glaube so 30 Münzen oder sowas.
30 Münzen sammeln, gewisse Aufträge erfüllen.
Gewisse Stärke an Monstern besiegen, solche Dinge. Und darüber versuchen wir eben Siegpunkte zu sammeln und als erstes eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten zu erreichen. Und ich finde, das Spiel ist ganz besonders in dem Sinne, dass es so ein offenes Spiel ist.
Mhm.
Es ist dir sehr freigestellt, wie du da rangehst und was du machst.
Und du hast immer noch einen coolen Vogel dabei.
Ja, du hast so einen Vogelbegleiter, der dir im Kampf hilft, der auch ein bisschen selber erkunden kann. Das ist ganz cool. Und ich finde, das Spiel ist sehr besonders. Es ist sehr ungewöhnlich. Die Optik ist auch sehr ungewöhnlich.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von der Optik.
Ja, ich finde es schon gut
aber
gewählt.
Aber du findest es sehr cool, ich weiß. Aber ein sehr, sehr cooles Spiel.
Ja, richtig schön.
Ich finde, also dadurch, dass man so frei ist in dem, was man tut, finde ich, ist es dann doch schon eher ein bisschen komplexer, da eine richtige Strategie zu finden, wie man an die Punkte rankommt. Und ich finde, das macht es dann eher zu einem Kennerspiel, weil man da nicht an die Hand genommen wird, was man denn machen soll, sondern schon selber ein bisschen gucken muss.
Ja, es hat auch die Regeldichte ist jetzt auch schon auf einem ganz normalen Kennerniveau. Generell erzählt das Spiel halt auch so ein bisschen Geschichten, geht dann doch in einer Stunde locker gespielt, gerade zu zweit. Es ist wirklich interessant, was sie sich da auch haben einfallen lassen und bringt oder füllt eine Lücke, die es davor einfach gab. Ne? Dieses eine Stunde Open World, einfach mal drauf los. Ist tatsächlich dieses Jahr auf Deutsch auch rausgekommen, als Name Aufbruch in Brighthelm bei Spielefable. Also mittlerweile auf Deutsch verfügbar. Das kann man auch empfehlen, okay, weil da ist doch ein bisschen mehr Text als bei den anderen
Spielen.
Ja,
da ist auf jeder Karte, auf den ganzen auf den ganzen Questkarten ist Text drauf.
Genau. Trotzdem sehr schönes Spiel, absolut. Mein Platz 2 ist Citizens of the Spark. Darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Das ist ein Drafting-Spiel, bei dem wir versuchen, Kombos aufzubauen. Es geht in eine ähnliche Richtung zu Gilden von Buttonwill, weil man einfach verschiedene Sets miteinander kombinieren kann und es dadurch immer wieder spannend wird. Ich finde, wir haben so viele Partien dieses Jahr gehabt, die wir auch immer unterschiedlich wahrgenommen haben, weil die Sets sich so sehr unterscheiden. Das kann natürlich auch als Manko betrachtet werden, dass man eben immer eine andere Erfahrung auch mit diesem Spiel hat. Aber ich finde es eine Riesenstärke eigentlich, weil man dadurch eine enorme Abwechslung hat. Generell ist es schnell gespielt, es funktioniert auch zu zweit gut. Man hat immer einen schönen Auswahlmechanismus, bei dem manche Karten immer stärker werden. Wir kennen das aus Drafting, wird da immer eine Münze noch draufgelegt und irgendwann nimmt man sich's dann doch. Die Effekte sind cool. Für mich Citizens of the Spark auch ein No-Brainer auf der 2 gewesen tatsächlich.
Ja, ich spoiler mal noch nicht. Ich mache erstmal mit meinem Platz 2
weiter. Jetzt hast du damit ja gespoilert.
Ja, okay, ein bisschen. Und mein Platz 2 ist Thunder Road Vendetta.
Mhm.
Das ist ja auch ein Spiel unseres Sommerurlaubs, würde ich mal sagen.
Boah, wie häufig wir das da gespielt haben.
Wir haben es rauf und runter gespielt und ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein Wettrennen nach Mad Max Art so ein bisschen.
Ja.
In unwegsamem Gelände mit viel Chaos und man schießt die gegnerischen Autos ab und die fahren dann plötzlich gegen eine Wand und dann explodiert was und das Autoteil fliegt auf den anderen drauf und es ist einfach chaotisch. Es ist gar nicht so leicht, das Spiel zu gewinnen, weil es passiert sehr häufig, dass man vorher schon komplett eliminiert wird. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist doch auch, man muss doch auch ein bisschen was beachten mit der Zugreihenfolge, also oder welche Sachen man in seinem Zug wann durchführen darf. Man hat Würfel, mit denen man seine Autos aktiviert. Man kann aber auch Effekte aktivieren und da den Überblick zu behalten, das macht das Ganze dann schon so ein bisschen eher zu einem Kennerspiel auf jeden Fall.
Ja, und es ist auch generell ein Happening, ne? Also da es ist schon sehr nerdig, dann irgendwie sich da hinzusetzen und so ein Todesrennen zu fahren. Aber wir haben es 10-mal dieses Jahr gespielt. Ich finde es richtig, richtig toll. Also hat es bei mir jetzt auch knapp nur einfach nicht reingeschafft, weswegen auch immer. Ich dachte auch, du hast es ja auch ausgesucht. Dann
ist nicht so schlimm.
Ja, ich unterstütze das. Also ich finde das Spiel nach wie vor super, bin froh, es im Regal zu haben und freue mich auch auf die nächsten Momente in diesem Spiel. Ja, und dein Platz 1 war ja mein Platz 2, kann man ja kurz abhaken.
Genau, kann ich ja direkt weitermachen mit. Das ist Citizens of the Spark. Finde ich auch ein interessantes Spiel, finde ich ganz cool. Hat Spaß gemacht. Je nachdem, welches Set man hatte, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Mhm.
Also ich finde auch, dass es da durchaus Qualitätsunterschiede zwischen den Sets gibt.
Auch Genreunterschiede schon fast.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Da gab es welche, die sind dann wirklich sehr stark gegeneinander, manche überhaupt nicht. Manche gehen wirklich noch mehr auf Set Collection, manche, ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was das Ganze aber auch dann frisch hält.
Definitiv.
Und auch hier kann man natürlich, wie bei jedem von diesen Spielen, die Decks auch zufällig zusammensetzen und zusammenstellen. Und ich denke, das werden wir ja dann auch irgendwann mal probieren.
Ja.
Und da hat man dann natürlich auch Qualitätsunterschiede auf jeden Fall drin.
Ja, auch wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, es war im Sommerurlaub wirklich exzessiv auf dem Tisch. Und ich weiß gar nicht, ob wir es danach noch, also wir haben es auf jeden Fall danach noch weitergespielt. Wir sind jetzt bei 17 Partien insgesamt in diesem Jahr. Wir haben es aber im August zuletzt gespielt. Also das ist so ein Spiel, wo ich jetzt sage, okay, wir haben in der kurzen Zeit sehr viel gespielt. Das muss ich unbedingt wieder auf den Tisch bringen.
Mhm.
Habe ich schon wieder Lust drauf. Und das ist immer ein gutes Zeichen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, kommen wir zu meinem Platz 1 und ein Spiel, was wir tatsächlich heute nochmal, bevor wir hier diesen Podcast aufnehmen, gespielt haben. unsere 9. Partie insgesamt in diesem Jahr. Und die Rede ist von Eternal Dex, was auch auf Deutsch erscheinen wird bei Strohmann Games. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise schon auf diese Kennerspielliste des Spiel des Jahres sich vielleicht hocharbeiten könnte. Mal gucken. Für mich ist es das auf jeden Fall. Also für mich ist es mein Platz 1. Ich habe ein so intensives und tolles Kennerspiel, Koop-Spiel, bei dem man sich gegenseitig abstimmen muss. Ich habe ja schon erwähnt, das ist einfach ein Baukasten an unterschiedlichen Szenarien, die wir in dem gleichen Grundgerüst spielen. Die Spiele unterscheiden sich trotzdem dann, die Partien, sehr voneinander. Es ist durchaus auch knackig. Mittlerweile spielen wir auch auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Wobei den Boss, den wir heute nochmal versucht haben zu besiegen, wir es schon wieder nicht geschafft haben, was sehr frustrierend war. Aber ja. Ich bin so begeistert von dieser Spielidee, von dem Material. Das sieht so genial aus. Bin schon ein bisschen mad, dass ich vielleicht das nicht bei dem besten Material noch mit reingenommen habe. Aber da war einfach die Konkurrenz auch so groß, weil diese Spieldecke, die aber auch eine Spieldecke ist, die nicht knittert, die richtig gut von der Qualität ist, die gestochen scharf ist. Die Karten, die so unfassbar toll designt sind. Diese Schwarz-Weiß-Optik mit den Akzenten der Farben. Ich liebe es und ich finde es auch eins der besten Koop-Spiele tatsächlich, die wir so gespielt haben bisher.
Ja.
Und immer wieder herausfordernd. Ich habe es auch schon zu dritt gespielt beim Spieletreff. Das hat auch super funktioniert.
Wir haben es auch schon zu viert gespielt. Im Sommerurlaub haben wir es.
Stimmt, da war es sogar noch besser, fand ich.
Ja, das hat sehr gut funktioniert. Ja. Ich finde das Spiel auch echt cool und ich finde, die haben das echt, echt cool designt. Also auch gerade im Hinblick darauf, dass man diese unterschiedlichen Stages hat, die noch in unterschiedlichen Schwierigkeiten. Und ich glaube, es gibt danach noch eine Möglichkeit, die Sachen zu kombinieren.
Ja.
Da hat man sich richtig viele Gedanken gemacht und auch gerade diese Decke so angepasst, dass man damit auch jedes Stage spielen kann, weil man an den richtigen Stellen dann einfach so kleine Pub-Overlays drauflegt, die aber auch ganz gut gemacht sind. Also ist ein sehr cooles Spiel.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, wie unterschiedlich diese Szenarien sind, daraus hätte man ja auch Erweiterungen machen können oder andere würden das vielleicht tun. Sag mal, das Basisset, das erste, das würde ja als komplettes Spiel schon theoretisch ausreichen. Aber nein, damit es eben häufig im Jahr auch auf den Tisch kommt, muss halt ein bisschen Abwechslung bieten. Ja. Und das schafft es. Ist übrigens von Hiroken gemacht. Und der hat tatsächlich auch ein anderes Spiel schon gemacht, was wir hier mehrfach erwähnt haben in unserer Liste, und zwar Trick Takers. Also, bisher hat er nicht so viel gemacht, außer den beiden Spielen ehrlicherweise nichts, außer vielleicht Abwandlung von Trick Takers. Ich bin sehr gespannt, was da noch von dem kommt. Also Eternal Dex, ich bin ziemlich sicher, dass das auch in Deutschland durch die Decke geht. Ich hoffe es, weil wenn man ein Koop-Spiel sucht, das nochmal herausfordernd ist, was aber eigentlich von den Regeln auch nicht zu schwer ist und wo man sich gut abstimmen muss, ohne miteinander zu kommunizieren, Eternal Dex ist ein absoluter No-Brainer für mich.
Mhm.
Sehr gut. Kommen wir zu einer Kategorie, bei der wir ausnahmsweise, ich glaube das erste Mal jetzt, beide die gleiche Meinung haben. Das heißt, alle Plätze teilen sich.
Bei Rätsel.
Ja, bei Rätsel hatten wir es auch.
Da hatten wir das auch.
Es hat ja nicht mal drei Plätze, also von da erzählt das nicht.
Ja, aber da hatten wir das auch. Aber bei den Expertenspielen sind wir uns tatsächlich auch einig gewesen.
Ziemlich einig.
Das ist doch schön.
Auch sehr interessant. Und zwar war unser Platz 3 Galactic Cruise. Haben wir heute noch gespielt und ist, würde ich sagen, das Eurogame des Jahres. Ja, also wenn man sich mal anschaut, welche großen, epischen Eurogames sind so dieses Jahr auf den Tisch gekommen, da ist Galactic Cruise sicherlich der Gewinner. Ich finde es toll, oder wir haben ja auch schon gesagt, was wir daran toll finden, diese Modularität, dass jede Partie unterschiedlich ist, auch je nachdem, wie die Aktionen zusammen kombiniert werden. Man muss immer wieder Überlegungen treffen, wann mache ich etwas. Ich habe eine ganze Checkliste in meinem Kopf, was ich alles noch machen will, aber weiß nicht, in welcher Reihenfolge.
Ja, und auch gerade heute hatten wir eine sehr interessante Partie, weil die Aktionsfelder wirklich sehr, sehr ungünstig verteilt waren auf dem Board. Und das irgendwie gefühlt die ganze Strategie, die man normalerweise so ein bisschen hat, für mich ziemlich durcheinander geworfen hat, weil einfach nichts funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und das hat wirklich heute sehr lange gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind.
Mhm.
Und deswegen war die Partie heute auch, glaube ich, länger als sonst, oder?
Ja, viel länger.
Die war viel, viel länger. Aber nichtsdestotrotz hat es auch super viel Spaß gemacht wieder und ist einfach ein tolles Expertenspiel. Also es ist richtig knobelig, finde ich.
Ja.
Man muss wirklich überlegen, was man wann macht, wie man mit seinem Geld haushaltet, wann man das ausgibt und wofür und wie man es schnell wieder reinbekommt. Also wirklich sehr, sehr knackig.
Ja, es macht alles, was ich an Eurogames erstmal mag, ne, dieser Ressourcenüberfluss. Wir haben eigentlich nur zwei Ressourcen, die wir so ja generell bekommen. Und dann haben wir noch so ein paar Bonusressourcen, die wir ja zum Abflug brauchen, aber die brauchen wir ja nicht für die Aktion generell zum Bezahlen. Und es hat vor allem diese Spieltiefe. Ich mache das und kann das danach machen. Ich habe eigentlich ein Grundgerüst, in welcher Reihenfolge ich was machen muss, ähnlich wie bei Kanban. Aber muss dann schauen, was ist denn jetzt eigentlich am geeignetsten und wage ich jetzt noch mal ein Raumschiff zu starten oder schaffe ich das dann gar nicht mehr?
Und was es natürlich vor allem toll macht, das hatten wir ja schon in unserer Folge zu Galactic Cruise erwähnt, es ist wahnsinnig intuitiv.
Ja.
Also wir mussten heute ein paar kleine Sachen doch nochmal in der Anleitung nachgucken, aber den Rest, gerade was die Ikonografie angeht und
super,
sowas, gar kein Problem. Wir haben es jetzt länger nicht mehr gespielt, wir haben viele neue Spiele in der Zwischenzeit gelernt und da verschwimmt das dann doch nochmal so ein bisschen, aber den Großteil einfach aufs Brett gucken, einfach in das kleine Heftchen gucken und man hat wieder alles im Kopf, wie es funktioniert.
Ja, und das ist wirklich ein heavy Eurogame. Insgesamt der kleine Kritikpunkt, den ich an das Spiel habe, ist eigentlich auch kein richtiger Kritikpunkt, denn es geht einfach lange. Das heißt, das Spiel kommt dann doch nicht so häufig auf den Tisch, wie man vielleicht es auf den Tisch bringen würde, wenn es ein bisschen kürzer gehen würde. Ich weiß, dass wir zum Beispiel kein Eurogame in unserem Regal haben, was länger dauert, und zwar mit Abstand nicht. Ne? Auch ein On Mars geht deutlich flotter bei uns. Und ich weiß auch von vielen Leuten, die es dann zu viert gespielt haben, dass dann eine Partie auch mal ja zwischen 3 und 6 Stunden gehen kann. Eher in Richtung 4 bis 5 Stunden. Und da muss ich sagen, das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Und deshalb hat es bei mir jetzt nur den Platz 3 einfach abgegriffen, weil es ja dann, es hat zwar seine Interaktion, aber im Gegensatz zu Platz 2 ist man dann ja nicht super voll involviert, was die anderen in ihrem Zug machen.
Das stimmt.
Denn Platz 2 ist Hegemony.
Ja.
Und das ist ein überraschender zweiter Pick für Simone, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es dir so gut gefällt.
Aber es hat mir gut gefallen, als wir es gespielt haben. Ich habe vorher auch nicht erwartet, dass es mir so gut gefallen würde, wie es mir dann gefallen hat.
Auch ein Spiel aus unserem Sommerurlaub, beziehungsweise ich habe es ja noch in anderen Runden gespielt. Es ist ein Spiel, bei dem, ja, man könnte schon fast sagen, so eine kleine gesellschaftliche Simulation. Ne? Eine Person spielt den Staat, eine die Arbeiterklasse, eine Person den Mittelstand und eine Person die Kapitalisten, ne, sind es.
Ja.
Und die haben alle unterschiedliche Ziele. Sie müssen miteinander, aber auch irgendwie gegeneinander agieren. Es gibt nachher natürlich nur einen Gewinner, aber jede Fraktion funktioniert einfach anders. Es greift so toll ineinander. Es ist so schön thematisch, mechanisch. Die Karten, die wir haben, lassen einen dann doch irgendwie auch mal auflachen, wenn man dann die Kapitalisten spielt und irgendwie die Privatinsel sich mal kurz gönnt oder so. Das ist sehr witzig. Und ich habe jetzt ja 3 verschiedene Fraktionen schon gespielt. Und mir macht das große Freude, das Spiel. Ich finde das richtig toll. Es geht ja auch so seine, ich würde sagen, 4 Stunden kann man schon auch mal mit einplanen. Und dazu muss man aber sagen, im Gegensatz jetzt zu einem anderen Eurogame, vielleicht sagen jetzt auch einige, es ist für uns kein Eurogame, ist auch in Ordnung. Aber für mich ist das, ich habe nur 2 Fraktionen gespielt, sehe ich gerade. Ja, aber so im Durchschnitt sind wir bei ja fast 5 Stunden tatsächlich. Allerdings mit Pause im Sommerurlaub, ich erinnere mich noch.
Ja, aber ich fand es auch sehr, sehr cool. Ich finde es cool, dass man eben unterschiedliche Interessen verfolgt mit seiner Klasse und dann während des Spiels dann auch wirklich merkt, wie sich das so auseinanderentwickelt und wie man eben unterschiedliche Ziele verfolgt und dann aber doch manchmal versucht, sich selber da so ein bisschen durchzusetzen. Und ich fand, das hatte auch schon was von so einem Eventspiel.
Ja, voll. Und genau deshalb ist es auch in dieser Kategorie. Wir haben es nicht so häufig gespielt wie andere Spiele, die wir hier in diesen Kategorien haben. Aber für uns ist das auch so ein Spiel, da triffst du dich für und sagst, ähnlich wie jetzt bei einem Twilight Imperium vielleicht, was wir noch nicht gespielt haben, aber du weißt, das wird jetzt richtig lange dauern. Ja. Oder auch wie beim Xia. Wir laden jetzt mal ein, wir machen uns einen richtig schönen Nachmittag, Abend, Tag, wie auch immer und spielen jetzt dieses Spiel. Man lässt sich vollkommen drauf ein, hat nachher wirklich so rund 5 Stunden ein richtig tolles Spielerlebnis, bei dem man auch immer wieder mitfiebert, was die anderen am Tisch machen. Und das hat es für mich einzigartig gemacht und war dann, würde ich auch sagen, das ist dann eher auch in der Richtung Eventspiel, weil das bringt man nicht so häufig im Jahr auf den Tisch. Freue mich aber auch auf die nächsten Partien.
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich finde die Optik von dem Spiel auch ziemlich cool.
Ja, sehr
ich finde, das ist sehr clean und das erleichtert es so ein bisschen.
Ja.
Also es ist sehr übersichtlich gestaltet, sodass man halt ganz gut durchblicken kann, weil es wirklich nicht leicht ist. Also das Spiel zu lernen zum ersten Mal, das war schon
herausfordernd, ja.
Schon nicht so leicht, vor allem, weil es halt eigentlich nicht damit getan ist, dass du halt deine eigene Klasse verstehst. Das kriegt man ja dann hin.
Ja.
Und wenn du das Spiel dann aber auch wirklich gut spielen möchtest, dann musst du eigentlich auch die anderen Klassen kennen und können.
Ja, definitiv. Ja. Sehr schönes Ding. Und auf unserem Platz 1, relativ eindeutig, würde ich sagen, in den letzten Wochen sich auf die 1 gekämpft, ist Dead Reckoning. Das Piraten 4X-Spiel von John DeClaire, der mit dem Card-Crafting-Mechanismus ja seinen Mechanismus etabliert hat und in diesem Spiel, ich würde schon fast sagen, zur Perfektion geführt hat. Denn wir haben ein Deck-Spiel, also kein Deck-Building-Spiel, sondern ein Crafting-Spiel, aber wir haben 12 Karten und haben da simple Aktionen drauf, dürfen aber in jedem Zug auch noch die Karte aufwerten. Heißt, sie werden auch noch stärker. Wir müssen uns aber auch entscheiden, welche dieser Karten wir aufwerten. Und durch Begegnungen oder auch durch Sachen, die wir uns im Spiel kaufen können, können wir einfach Sachen in diese Karte reinschieben, die nachher die Effekte erhöht. Dabei ist es aber nicht so, dass da eine Tonne an Text ist, wie es auch teilweise bei anderen von diesen Spielen der Fall ist, sondern es ist eigentlich fast alles selbsterklärend oder mit einem Satz getan. Mhm. Und vieles geht auch einfach über Symbole. Man kann tolle Kombos sich da irgendwie zusammen craften und das Spiel an sich ist einfach auch wieder so ein Open-World-Ding, wo man einfach verschiedene Sachen machen kann, um zum Sieg zu kommen.
Ja, und das Spiel ist echt super. Also ich fand das Grundspiel schon echt gut, aber für mich auf Platz 1 gerutscht ist es auf jeden Fall mit den Erweiterungen,
ja,
die wir mit reingenommen haben. Und das hatten wir ja schon in der Kategorie Erweiterungen erwähnt. Wir haben die Seebären-Erweiterung, die nochmal die Crewmitglieder ein bisschen upgradet, die manchen Crewmitgliedern nochmal einen Spezialeffekt quasi gibt. Und wir haben die Saga-Erweiterung, ich weiß nicht, heißt die Saga-Erweiterung?
Ja.
Jedenfalls bringt die nochmal ein bisschen so eine leichte Geschichten mit rein und Dinge, die man über mehrere Partien verfolgen kann. Einen Kampagnenmodus, den wir ja noch nicht gespielt haben. Aber die anderen Sachen fügen sich einfach wunderbar in dieses Spiel ein. Und gerade in der letzten Partie hatte ich so viel Spaß daran, dass durch die Erweiterung sich das dann doch nochmal ein Stückchen weiter nach vorne gekämpft hat bei mir.
Ja, also ich bin auch nach wie vor mehr als begeistert. Ich freue mich auf die nächsten Partien und da wird es einige geben, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt kommen wir ja schon eigentlich zu dem Finale, würde ich sagen. Vor unseren Statistiken kommt jetzt unsere Top-Liste von den besten 5 Spielen des Jahres.
Ja,
und ich habe ein bisschen geschummelt.
Du hast ein bisschen geschummelt und ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich gar keine Überraschung mehr, nachdem wir jetzt die ganzen anderen Kategorien besprochen haben.
Das ist wohl wahr, ja.
Ja, soll ich direkt mal anfangen mit meinem Platz 5? Also, mein Platz 5 des Jahres ist Snow Colony und ich habe jetzt schon mehrfach über dieses Spiel geschwärmt. Für mich stimmt einfach alles an diesem Spiel. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Es ist ein tolles Spiel. Ich liebe Pinguine. Damit hat es schon mal wirklich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition bei mir gehabt. Und ich bin wirklich froh, dass ich da nicht enttäuscht wurde. Weil ich finde, das ist manchmal das Problem bei Spielen, wo man optisch denkt, boah, das sieht ja mega süß aus oder mega cool, dass man dann enttäuscht ist.
Ich dachte, du sagst jetzt Spiele, bei denen Pinguine drin sind.
Nein, ich glaube, so viele gibt es da nämlich gar nicht.
Nee, das stimmt.
Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass da meine Erwartungen einfach um ein Vielfaches übertroffen wurden. Und dieses Spiel hat sich wirklich in mein Herz gespielt.
Ja.
Ein tolles Spiel für mich.
Kann ich absolut verstehen. Hätte ich bei dir auf jeden Fall auch da gesehen. Deshalb bin ich da bin ich dann nicht überrascht.
Ja, bist du mit einverstanden?
Ich bin auch nicht überrascht. Mein Platz 5 umschließt ein gewisses Spiele-Genre, weil ich kann nicht was in der Top 5 nehmen, was ich nur einmal gespielt habe.
Ja, du kleiner Schummler.
Das geht ja nicht.
Einfach direkt ein ganzes Genre nehmen.
Ja, aber ich habe ja dieses, da ist mein List, ich darf machen, was ich will. So.
Ja, stimmt.
Und bei mir ist es so, dass ich dieses Jahr das Genre 18xx für mich kennengelernt habe. Ich es wirklich lieben gelernt habe. Shikoku haben wir gespielt. Wir haben 1899 Dayhan gespielt. Railways of the Lost Atlas, 18 Korea. Und ja, die Spiele sind natürlich alle samt komplett unterschiedlich. Aber in diesem Genre, das zieht mich komplett rein. Dieses, wo wir investieren in Eisenbahnfirmen, müssen die versuchen, gut Haus zu halten und im richtigen Moment vielleicht auf einen anderen Spieler dumpen. Man muss Strecken bauen, man muss klug vorausplanen. Bei 18 Korea ist plötzlich Koreakrieg und die halbe Strecke wird abgeräumt. Ach, es ist wirklich ein ganz faszinierendes Genre für mich, weil die Spiele allesamt eins gemeinsam haben und das ist, ich bin total invested, was die anderen am Tisch machen. Es ist nicht solitär, sondern wir müssen wirklich jedes Mal am Tisch gucken, wer kriegt denn jetzt eigentlich wie viel mit welcher Aktie raus und wo investiere ich noch? Ist meine Linie gerade noch lukrativ genug? Kann ich die anderen vielleicht noch bequatschen, bei mir einzusteigen? Je nachdem, mit wem man spielt natürlich. Und das ist ein Genre, wo ich sage, ich kann jetzt auch keins von diesen Spielen nennen und sagen, das ist für mich das Beste des Jahres gewesen, sondern allesamt 18xx sind für mich ein Genre, wo ich weiß, ich muss das noch viel, viel mehr spielen und ich liebe es.
Ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Spiele dabei gewesen. Ich habe ja nicht alle davon gespielt, die du auch gespielt hast, aber die ich gespielt habe, fand ich auch auf jeden Fall sehr cool. Und gerade dieses Interaktive, dass man gucken muss, was die anderen machen, das trägt ja dann auch über die Zeit des Spiels, denn das dauert ja auch wirklich ein ganzes Weilchen. Man muss echt sein Hirn anstrengen dabei und dann hilft das, dass man da auch wirklich guckt, was die anderen machen und da ein bisschen invested ist. Sonst wäre das ja langweilig, wenn man da einfach nur sitzt und auf seinen Zug wartet.
Ja.
Zug, haha.
Von daher alle Spiele in eins kombiniert, habe ich ja dann ein paar Partien geschafft und ich möchte unbedingt noch mehr davon sehen.
Ja, guter Pick auf jeden Fall. Kann ich auch nachvollziehen. Mein Top-4-Spiel ist das wunderbare Hexentafel. Wir haben es jetzt auch schon häufig genug erwähnt. Ein wunderbares, abstraktes Spiel. Und ich bin ja nicht der größte Fan von abstrakten Spielen, meistens.
Ja.
Aber Hexentafel hat es mir auch einfach angetan. Weil ich finde, es gibt einem so ein bisschen was Schachiges, ohne so ultra lang und komplex und ausschweifend wie Schach zu sein. Aber es hittet so ein bisschen denselben Punkt. Ne?
Die Überlegung, also die man treffen muss, ist, du bist eigentlich jedes Mal völlig unter Strom und weißt, der nächste Zug, wenn du einen Fehler machst, dann hast du richtig verhauen.
Ja, und das ist, man kann ein bisschen vorplanen, man kann versuchen, dem Gegner eine Falle zu stellen und man freut sich tierisch, wenn der Gegner genau das macht, was man sich gedacht hat, was der Gegner macht. Also es ist, und Schach ist für uns, glaube ich, einfach zu, weiß ich nicht. Schach ist zu schachig.
Ja.
Ist halt zu sehr Schach. Und deswegen ist, finde ich, Hexentafel genau das, was so für uns wirklich diesen Punkt trifft.
Ja,
und deswegen mein Top 4. Also wir haben es echt häufig gespielt. Ich habe jedes Mal Spaß daran, jedes Mal coole Partien gehabt.
Ja, bei mir ist es auch auf meinem Platz 4 gelandet. Und ich finde es super interessant, wie dieses Spiel es schafft, eine Intensität von Spielzug 1 auch hinzubekommen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann in der Eröffnung. Und ich habe jetzt ja auch über 70 Partien gespielt. Aber die ersten 10 Partien, man hat immer wieder so doofe Fehler gemacht. Und die passieren einem später zwar auch, aber dann sind es eher Konzentrationsmängel, die man hat.
Mhm.
Ich schätze alles an diesem Spiel. Ich finde, das ist perfekt. Es ist rund, es ist fordernd. Klar, es ist so ein bisschen unterschiedlich schwer, je nachdem, ob man schwarz oder weiß spielt.
Finde ich tatsächlich gar nicht. Ich finde, die sind beide gleich schwer.
Ja, ich find's ein bisschen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, ich finde tatsächlich, es kommt auch immer darauf an, mit wem man natürlich spielt.
Ach so.
Aber insgesamt meine ich, dass ich weiß etwas schwerer finde.
Okay.
Ja. Wobei es könnte, ja, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Jedenfalls ist es ein tolles Spiel. So, und ja. Hexentafel ist bei mir auch mitten in meinem Herz. Dieses Jahr völlig verdient auf Platz 4.
Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 3. Auch das vielfach in vielen Kategorien weit vorne gewesen, nämlich Hot Streak. Und Hot Streak einfach, ich hatte es auch schon erwähnt, das hat für mich auch sowas, einfach eine emotionale Komponente, weil ich so viel Freude an diesem Spiel hatte. Mhm. Wir haben so viel gelacht. Und das sind einfach schöne Erinnerungen, das sind schöne Partien, man hat immer Spaß daran, man hat immer Spaß, weil die anderen auch so viel Spaß am Tisch haben. Also das sind sehr, sehr wenig Spiele, finde ich, die das schaffen, so eine Stimmung zu verbreiten, also so eine positive Stimmung. Ja. Ne? Also Stimmung verbreiten ja viele, aber das ist wirklich ein Spiel, da sind alle jubeln, alle schreien und freuen sich und klatschen, wenn die Maskottchen da ins Ziel kommen. Und das ist einfach total toll und deswegen ist das mein Platz 3 geworden.
Völlig zu Recht, auch bei mir mein Platz 3. Ich möchte eine Sache dazu sagen und das ist, es ist wahrscheinlich das Spiel, was wir mit den meisten Leuten gespielt haben. Denn das ist ja ein Spiel, was wir so vielen Leuten zeigen wollten und was wir mit wahrscheinlich weit über 20 Personen gespielt haben. Wir haben 9 Partien dieses Jahr hinbekommen und ich finde es so fantastisch, wie dieses Spiel ankommt. Und wenn das nicht warum haben wir das nicht in die Familien? Das ist ja ein Fehler. Ah, Revidierung.
Wie?
Wir haben es ja gar nicht in unserer Family. Wir haben es ja beide gar nicht in der Familienspielkategorie.
Ja, aber wir haben es ja bei Party. Ich finde, das
nein.
ist... Nein! Ich finde, aber das macht doch... Wenn du jetzt denkst, so Familienspiel, macht das zu viert Spaß?
Ja, schon. Doch, also ich glaube, dass
das... Ist zu dritt und zu viert so cool
das
wie zu sechs?
Das wäre voll der
sechs?
Spiel des Jahreskandidat, bin ich dir ganz ehrlich. Bin ich mir sehr von überzeugt.
Ja, Spiel des Jahres vielleicht, aber Familienspiel würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, aber es ist ja ein Familienspielpreis. Also ja, es ist kein Familienspielpreis, stimmt.
Ja, deswegen, ich finde ja, das schon legitim, wenn das jetzt nicht ein Familienspiel ist. Weil ich finde, das ist nicht unbedingt ein Familienspiel. Es ist von der vom Regelniveau her, klar,
genau.
Es ist absolut Familienspiel.
Es würde in die Kategorie Spiel des Jahres passen. Und hier habt ihr es gehört. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das sehen werden.
Hier habt ihr es zuerst gehört, genau.
Ich weiß nicht, ob
nein,
zuerst,
bestimmt nicht.
Aber wir waren auf jeden Fall eine der ersten Personen, die es gespielt haben, weil ich es mir direkt importiert habe.
Das war auch wirklich eine sehr weise Entscheidung.
Ja, aber also ich fände es auch super witzig, wenn auf diesem Spiel noch so ein Pöppelspiel des Jahres wäre. Das wäre ja mega witzig. Mal gucken. Es hätte es auf jeden Fall verdient. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Aufmachung, ich liebe die Stimmung, die am Tisch ist. Es hat bisher jedem gefallen, mit dem wir es gespielt haben. Selbst, ich erinnere mich an den Sommerurlaub, eine Person, die eigentlich nur kooperative Spiele gespielt hat, hat tatsächlich mehrere Runden mitgespielt. Und ja, es ist genial. Also Hot Streak, völlig verdienter Platz 3.
Ja, dann muss
jetzt
ich ja schon wieder
auseinander.
Weitermachen. Jetzt muss ich ja schon wieder weitermachen mit meinem Platz 2. Mein Platz 2 ist natürlich auch ein Spiel, das... Ich sag mal, zu mir passt, denn es ist ein Deduktionsspiel, nämlich Orapamein. Und Orapamein ist einfach fantastisch. Wir haben es ja schon erwähnt. Ich glaube, bei den Zwei-Personen-Spielen und ich hatte es bei Deduktion logischerweise da auf Platz 1. Es ist einfach das beste Deduktionsspiel für mich des Jahres.
Für mich ist das beste Deduktionsspiel ever.
Nee, das beste Deduktionsspiel ever hat es, glaube ich, noch nicht erreicht.
Ja gut, Shipwreck Arcana. Ja, wir wollten das ja noch ausdiskutieren.
Genau, das wollten wir noch
mich.
Ausdiskutieren.
Ja.
Aber es ist definitiv das beste Deduktionsspiel des Jahres. Und da ich Deduktion liebe, muss ein Deduktionsspiel mein Top 5 sein. Und ich könnte Orapamein auch jederzeit spielen. Also jedes Mal, wenn wir spielen, würde ich sofort Orapamein spielen. Ich finde das total cool. Das wird mir auch nicht langweilig.
Ja.
Ich habe jedes Mal Spaß daran, dieses Rätsel zu knacken. Ja, und deswegen mein Platz 2. Ist vielleicht für viele nicht verständlich, dass das
doch,
das zweitbeste Spiel des Jahres ist, weil es dann für manche doch ein bisschen zu wenig Spiel ist.
Aber es wird gerade auch richtig, also es geht, glaube ich, gerade schon richtig gut durch die Decke. Ne?
Ja.
Also viele Leute lieben es und für mich ist das auch ein Kandidat für ein Kennerspiel des Jahres in diesem Jahr.
Ja, ich finde halt, also was man daran kritisieren könnte, was für mich kein Kritikpunkt ist, aber was ich mir vorstellen kann, was für andere ein Kritikpunkt ist, ist eben, dass es wenig Spiel ist, weil man ja wirklich nur fragt, ja, ich schieße einen Laser Laserstrahl in Reihe B und dann sagt der andere, was dabei rauskommt. Und das ist alles, was man macht. Also man trifft keine Entscheidungen, welche Aktion man macht oder sowas. Aber das ist mir vollkommen egal.
Ja.
Ich finde es trotzdem super toll.
Es ist ein fantastisches Spiel, absolut. Bei mir auf Platz 2 ist Molly House. Und Molly House ist ein Spiel, was ich in diesem Jahr so häufig gespielt habe, wie kein anderes Co-Worldy-Spiel. Er hat es zusammen mit Joe Kelly, oder Joe Kelly hat es zusammen mit ihm erfunden. Und Molly House, wir haben es ja schon bei Thema erwähnt, wir spielen Mollys in den 1720er Jahren in London und versuchen, die queere Community mit Freude zu bescheren und dort Partys zu veranstalten. Ich finde, an diesem Spiel ist es etwas knackig, da reinzukommen. Also die ersten 3, 4, 5 Partien spielt man es irgendwie entweder mit falschen Regeln oder mit falscher Taktik. Aber das Spiel belohnt einen dafür, am Ball zu bleiben. Und ich erinnere mich an die letzte Partie, die wir an einem Brettspielwochenende gespielt haben. Da warst du auch dabei.
Da war ich auch dabei, ja.
Wo alles so toll funktioniert hat. Und wenn man einmal durchgestiegen ist durch dieses gesamte System, man muss zwar viel bedenken, aber es ist so fluffig innen drin. 8-mal habe ich es dieses Jahr auf den Tisch gebracht. Und das ist für so ein Spiel, wo man sagen muss, da müssen sich auch alle am Tisch mit committen, das ein paar Mal mitzuspielen. Und ich bin so froh, dass ich das dieses Jahr geschafft habe. Ich liebe Molly House, ich mag das Thema, die Optik, ich mag die Mechaniken, ich mag das Feeling am Tisch. Ich finde es richtig toll und von daher auch völlig verdienter Platz 2 bei mir.
Ja, finde ich auch einen sehr legitimen Platz 2. Ich habe es ja leider erst 2-mal gespielt und auch mit sehr viel zeitlichem Abstand dazwischen. Deswegen war es bei der zweiten Partie wirklich schwer reinzukommen, aber ein fantastisches Spiel.
Beim nächsten Brettspielwochenende wieder.
Ja, gerne. Habe ich immer Bock drauf. Mhm. Ja, und jetzt
unser Platz 1.
Unser Platz 1. Man muss ehrlich gesagt sagen, ich finde...
Keine Überraschung.
So viele Kategorien, wo dieses Spiel mit drin war und immer Lobeshymnen von uns abbekommen hat. Und ihr könnt ja mal kurz vor euch raten, was denkt ihr, was ist unser Platz 1? Und dann lösen wir auf in 3, 2, 1.
Aridia ist es natürlich geworden.
Natürlich, was auch sonst.
Das Kampagnenspiel schlechthin, würde ich sagen, ein riesen, nicht Open-World-Spiel, aber ein riesen Rollenspiel, was auch immer wieder genre-spezifische Sachen aus den Videospielen in ein Brettspiel packt. Es ist von Cody Miller, der Xia auch designt hat, zusammen mit Ira Fey, der an den Xia-Erweiterungen mitgearbeitet hat. Und ja, es ist ein so tolles kooperatives Erlebnis, muss man einfach sagen. Über 50 Stunden haben wir in der Welt verbracht. Wir haben Riesenrätselketten gelöst. Wir sind von einem Ort zum anderen gereist, haben riesige Monster besiegt, haben kleine Quests erledigt. Es war toll.
Wir hatten lustige Begegnungen mit quirligen, mit interessanten, mit einfach witzigen Charakteren. Und ja, ich muss auch hier sagen, an diesem Spiel, ich liebe einfach alles daran. Also ich fand alles super an diesem Spiel. Ich fand die Quests super, die Begegnungen super, das Material, das Spiel an sich, das Kampfsystem, das Levelsystem, alles. Also ich habe nichts an diesem Spiel, was ich kritisieren könnte oder kritisieren möchte, weil ich einfach alles, das war so ein super perfektes Gesamtpaket einfach.
Ja, also
gut, das Einzige, was ich kritisieren kann, es war ein Haufen Arbeit, das Spiel zurückzusetzen.
Aber dafür ist es Green Legacy und man muss es nicht wegschmeißen, sondern kann es nochmal spielen oder weiterverkaufen.
Aber das war viel Arbeit. Also ich saß da ein paar Stunden dran und habe alle Karten wieder zurücksortiert. Ja. Das ist der einzige Kritikpunkt daran. Aber da merkt man dann, wie viel wir in diesem Spiel auch entdeckt haben, weil es war wirklich alles wild durcheinander.
Klar ist es wie bei vielen dieser Spiele, das Kampfsystem muss einem natürlich zusagen. Es ist schon etwas spezieller, weil man eben gewisse Hitpunkte immer wieder durch unterschiedliche Waffen anders trifft und so. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand es sehr stimmig, aber das muss einem natürlich zusagen. Andererseits fand ich auch die Ausgewogenheit zwischen Kampf und Story immer richtig toll. Immer wenn man dachte, jetzt würde ich dann doch irgendwie wieder gerne ein bisschen Action haben, dann kam es auch. Wenn man dann dachte, jetzt ist auch wieder ein bisschen Zeit für mehr Geschichte, kam auch die, es war toll getimed und Ja, was ich beeindruckend finde, ist, dass Cody Miller mit Xia ja ein Spiel gespielt hat, wo man seine eigenen Geschichten erzählt, bei denen es überhaupt keine Story-Elemente gibt, eine riesen Open World, und die Geschichten, die man im Spiel erschafft, die bleiben im Kopf. Und hier ist es so, es ist genau umgekehrt. Die Geschichte ist ja im Großen schon vorgegeben und trotzdem fühlt man sich, als würde man da wirklich in so einem Videospiel drin sitzen und von links nach rechts laufen, nochmal einen Kampf machen. Und das ist ein ganz einzigartiges Spielerlebnis. Deshalb ja auch bei den einzigartigen Spielerlebnissen, die ist ja auch bei uns in der Liste, wo ich sage, das ist absolut beeindruckend gewesen. Und natürlich ist es schade, dass wir es durchhaben. Es war aber auch, würde ich sagen, auch ein guter Abschluss nach den 50 Stunden. Also es muss ja nicht länger gehen.
Auf jeden Fall. Und wir haben es ja immer noch da. Wir können es auch in 15 Jahren nochmal spielen.
Das könnte definitiv passieren. Ne?
Es ist zurückgesetzt. Das ist alles vorbereitet.
Ne? In 15 Jahren, wer weiß, mit Nachwuchs, wie auch immer, weiß man ja nicht.
Weiß man ja nicht.
Genau, sehr gut. Bin gespannt, was da noch Neues kommt. Ne? Zwischen Xia und Iridia waren ja jetzt auch 11 Jahre.
Ja, aber wenn du dir mal Iridia anguckst, dann ist das ja vollkommen logisch. Also ich glaube, der arme Kerl muss jetzt auch erstmal Pause machen. Also wenn ich so eine Box rausbringen würde mit dem Inhalt, dann weiß ich nicht. Da bist du erstmal durch, glaube ich.
Das glaube ich auch. Super toll. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
Ja, wohlverdienter Platz 1 für uns beide.
Ja. Kommen wir zu unseren Statistiken dieses Jahres.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Dazu muss man sagen, es ist nicht ganz die Statistiken von Simone, sondern es sind nur meine. Simone trackt nicht. Die Simone weiß eigentlich gar nicht, was sie spielt. Die ist auf mich angewiesen. Und dadurch, dass ja bei mir auch, ich sag mal, Partien dabei sind, die ich auf der Arbeit gespielt habe, gelten diese Statistiken nur für mich. Tut mir leid.
Schade, Schokolade.
Musst du dich eigentlich entschuldigen?
Warum?
Ja, weil die nur
weil
für mich
weil ich nicht tracke?
Gehen. Nein, das ist okay.
Okay. Ja, ich finde, würde mich mal auch interessieren, trackt ihr eure Spiele? Weil ich habe das Gefühl, da scheiden sich sehr die Geister. Ich bin der Meinung, absolut unnötig, aber du bist der Meinung, absolut essentiell.
Ja, schon.
Und ich glaube, so geht's vielen. Alle Leute, die tracken, die ziehen das aber auch richtig durch und alle anderen sagen so, boah, nee.
Ich sag mal, jeder mag ja auch nachher sowas wie Spotify Wrapped, wo er nachgucken kann, was hat er denn eigentlich gehört, und so ist es ja beim Spielen auch. So, du willst ja auch wissen, was hast du eigentlich gespielt und wie oft und wie häufig hast du gewonnen, verloren, wie auch immer. Fangen wir mal an mit den Spielen, die wir gespielt haben oder die ich gespielt habe. Ich habe insgesamt dieses Jahr 499 Spiele gespielt.
Boah.
Die Wahrscheinlichkeit, dass aber bis zu der Erscheinung dieser Podcast-Folge das 500. dazukommt, ist hoch.
Sehr hoch. Nee, das ist ja garantiert.
Ist das so? Ja, stimmt.
Ja, natürlich. Ja, klar, wir spielen doch allein den Magnificum-Fall im Urlaub.
Ja, also das ist garantiert. Also habe ich die 500 geknackt offiziell.
Ja.
Und davon sind neue Spiele 340.
Was?
Das ist krass.
Wir haben 340 neue Spiele dieses Jahr. Also wahrscheinlich dann ich ein, zwei weniger, aber.
Ja, genau, so wie sie. Ja, nee, Moment. Du musst ja bedenken, ich habe auch ganz viele Spiele ja auch im Spieletreff gespielt.
Stimmt, ja.
Und die häufig ja dann auch nur ein- oder zweimal. Und deshalb, ja. Aber 340 neue fand ich jetzt schon krass, weil, wenn man bedenkt, das Jahr hat ja nur 365 Tage.
Das ist schon
crazy.
Das ist schon der Wahnsinn. Also das weiß ich nicht, wie du das hinbekommen
hast. Ja, die Frage ist ja, ist das jetzt was Schlimmes? Ich denke nicht, denn wenn wir auf die insgesamten Partien gucken, liege ich bei 2147 Partien.
Ich frage mich da ehrlich gesagt nur, ob dein Kopf nicht platzt irgendwann.
Ja, das ist Gehirnjogging, ne? Muss man ja einfach sagen. Regeln lernen ist Gehirnjogging. Mit dir habe ich insgesamt 1346 Partien gespielt.
Ha, also habt ihr doch meine Partien. Außer Sachen, die ich alleine gespielt habe. Auf den Spielewochenenden den Simon. Aber das dürfte dann so, weiß ich nicht, an zwei Händen abzuzählen
sein. Uns ist
sein.
Bewusst, das ist hier kein wir geben an oder so. Uns ist bewusst, dass das ein Luxus ist, dass wir das machen
können.
Und
dass das sehr, sehr viel ist.
Das ist sehr, sehr viel. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass es darum geht, eine tolle Zeit am Tisch zu haben. Und es ist völlig egal, ob ihr 10, 20, 30, 2000 Partien im Jahr gespielt habt. Solange ihr bei diesen Partien Spaß hattet und eine tolle Zeit habt, ist das das Beste, was man machen kann. Dafür ist das Genre da.
Und auch sonst vielleicht zur Einordnung, dass wir so viele gemeinsame Partien haben, liegt auch einfach daran, dass wir absolute Stubenhocker sind.
Ja.
Und wir unsere Wochenenden einfach gerne zu Hause verbringen. Also wir sind keine Leute, die dann am Wochenende wirklich rausgehen und sich ganz viel treffen, sondern wir bleiben einfach lieber zu Hause. Und deswegen haben wir einfach samstags und sonntags auch durchaus sehr viel Zeit, um viele Spiele zu spielen.
Jetzt haben wir natürlich mit dem Podcast auch eine Ausrede, ne? Dass wir halt viele spielen
müssen. Ja,
müssen
wir. Haben wir keine Wahl. Halt.
Aber ich möchte hier wirklich betonen, es geht hier nicht um, wer hat am meisten gespielt oder so. Es geht hier eher so ein bisschen auch darum, wie häufig sind auch die Spiele, die wir jetzt ja auch so viel besprochen haben, auf den Tisch gekommen. Was ist aus den letzten Jahren vielleicht noch übrig geblieben? Aber es geht wirklich hier nicht darum, wer hat am meisten oder wie auch immer, sondern es geht eigentlich darum, Hauptsache, wir haben alle Spaß dran. Dafür machen wir das ja alle. Wir spielen ja wirklich nicht, um irgendwelche Zahlen zu erreichen. Das ist absurd. Sondern wir spielen, weil wir Spaß dran haben. Und da ist jeder auch ein anderer Spielertypus. Das ist völlig in Ordnung.
Kannst du denn auch aufdröseln, welche Spiele du am häufigsten gespielt hast?
So ist es. Da kommen wir jetzt zu.
Wunderbar. Das interessiert mich jetzt.
Das Interessante ist, da ist dann doch auch einiges von der Arbeit herüber geschwappt, weil die Spiele halt nicht so lang gehen. Deshalb werden wir es jetzt erst aufdröseln in Partien und dann in Zeit. Auf Platz 10 von den meisten Partien mit 30 teilt sich das Ganze mit die Knuffis. Die Knuffis. Klammer ich aber mal aus, weil die Knuffis auch bei der Arbeit eingesetzt und da habe ich auch irgendwann aufgehört zu tracken, damit ich das nicht in die Jahre folge.
Ach so, du hast noch viel mehr als 30 Partien, Knuffis.
Ja, aber
gespielt.
Du musst ja auch bedenken, ich arbeite ja auch...
Viel.
Ja, naja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass meine Klienten dort auch nicht immer nach den richtigen Regeln spielen müssen. Ja, also auch eine Partie Knuffis darf auch mal ein bisschen gemogelt sein. Deshalb will ich das auch nicht so in die Statistik einbringen. Sonst wäre mein Obstgarten und Uno vielleicht dann doch ein bisschen höher noch.
Du solltest dir überhaupt allgemein mal überlegen, ob du die Arbeitsspiele nur mit reinnimmst, wenn du auch selber wenn du wirklich Spaß an dem Spiel hast und das als Partie wertest.
Ich finde die Knuffis toll. Ist ein super Geschicklichkeitsspiel.
Ich würde es irgendwie auch nochmal spielen. Ich fand das sah eigentlich ganz süß aus mit diesen Bällchen.
Für das, was es ist natürlich. Aber auf Platz 10 ist ein Spiel, was ich auf der Arbeit mitbekommen habe, dass das jetzt gerade total im Hype ist auf Social Media. Und ich dachte, was? Wieso kennt ihr das Spiel alle schon? Und das ist Corridor, was wir ja im Sommerurlaub das erste Mal gespielt haben. Und was uns ja auch Christian Kudal empfohlen hatte, der Designer von Mindbug und Agent Avenue. Und das Interessante ist, das ist ein Spiel, bei dem wir ein Labyrinth bauen. Und wir müssen uns mit der Figur durchbewegen, aber die andere Person muss sich auch durchbewegen und wir bauen uns gegenseitig die Wege zu. Mhm. Es ist so abstrus, ein abstraktes Strategiespiel, was so lächerlich teilweise ist, dass man denkt, was, warum? Aber es ist so witzig und ja, meine Klienten haben da auch Spaß dran. Also Corridor ist ein Spiel, was wirklich gut ankommt und was irgendwie seinen zweiten Frühling gerade erlebt. Ich weiß nicht.
Aber das kann ich schon eher verstehen. Also Corridor finde ich auch super.
Und das ist tatsächlich ja aus dem Jahr 1997 das Original. Mega gut. Müsst ihr in die Folge sonst nochmal reinhören. Auf Platz 9 mit 30 Partien, wobei man dazu sagen muss, es kommt ja auch immer darauf an, was trackt man als Partie. Ist bei uns One-Hit-Heroes. Haben wir ja auch schon erwähnt beim Top-Koop-Spiel.
Ja.
Da haben wir es aber so, dass wir jeden Kampf einzeln als Partie gewertet haben. Ne?
Ach so, daher, hast du das?
Ja. Von daher habe ich da 30 Partien. Vielleicht ein bisschen gemogelt, wer weiß. Dann auf Platz 8, ganz frisch, Lightspeed Arena. Da werden wir definitiv im Podcast noch länger drüber sprechen.
Da hast du aber einige Partien auf der Arbeit gespielt.
Ja, wir sind jetzt bei 34 Partien.
Wow.
Und das überzeugt mich auch wirklich sehr als App-Umsetzung integriert in eine Brettspiel. Wirklich gut. Auf Platz 7 ist dann das Solospiel 52 Realms Adventures mit 39 Partien. Dann wieder ein Spiel, was du auch sehr mochtest und was ich auf der Arbeit dann auch viele Male gespielt habe und dort auch nochmal empfohlen habe, ist Lynx.
Ja.
Das Spiel, was bei Pegasus rausgekommen ist, was quasi eine Vier-Gewinnt-Variante ist, bei dem wir versuchen, mit Tetris-Steinen von links nach rechts oder oben nach unten eine Linie zu bilden. Geht halt wirklich in unter einer Minute teilweise eine Partie und deshalb auch richtig gut. Auf Platz 5 Unstoppable, das Solospiel, 50 Partien. Dann, unser Sommerurlaubsspiel-Trio mit 57 Partien.
Boah, haben wir übertrieben.
Wir haben auch die nur im Urlaub gespielt, ne?
Nein, wir haben das nur innerhalb, und wir haben das nicht mal am ersten Tag schon gespielt, sondern ich glaube nach einer Woche oder so.
Das ist crazy. 57
Partien. Wir haben das doch erst nach einer Woche gekauft.
Ei. Auch das haben wir mit 21 Leuten gespielt.
Mit 21 Leuten?
Ja, das ist knapp hinter Hotstreak. Das hat nämlich haben wir mit 30 Leuten gespielt.
Wow.
Oder nicht mit 30, also inklusive uns 30. Dann Toy Battle auf der 3 mit 58 Partien. Und dann ein Spiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, weil es aus dem letzten Jahr stammt. Also für euch aus dem vorletzten Jahr, nämlich Bombbusters mit 60 Partien.
Das ist ja klar, das und das wird im Silvesterurlaub
auch
ganz viel gezockt worden sein.
Ja, so sieht's aus. Und auf Platz 1 Hexentafel mit 72 Partien.
Ja, Hexentafel ist ein super Spiel.
So, und jetzt wird es ein bisschen umgedreht. Jetzt gucken wir mal, was ist denn zeittechnisch vielleicht das meiste? Denn ihr merkt, wir haben schon viele kleinere Spiele auch sehr häufig gespielt. Mhm. Das ist generell so, wenn uns die überzeugen, dann kommen die auch häufig auf den Tisch. Wenn es nach reiner Zeit geht, sind wir bei Hexentafel auf der 10, knapp vor Innovation Ultimate, nämlich mit 8 Stunden.
Wow.
Insgesamt.
8 Stunden lang Hexentafel.
Ja, dann kommt auf Platz 9 Aeons and Legacy, was wir durchgespielt haben mit 9 Stunden.
Ja.
Dann nur 3 Partien. Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, auch immer ein super Spiel. Also das ist, ja.
Ja, immer super.
Bestes Platz, Social Deduction.
Auf Platz 7 mit über 10 Stunden Hegemony.
Ja.
Dann Hoplomachus Victorum, das Solospiel. Auch das habe ich dieses Jahr viel gespielt. 11 Stunden insgesamt. Dann Bombbusters mit 11 Stunden ebenfalls. Dann auf Platz 4 Molly House mit 15 Stunden.
Oh, wow.
Mhm. Unstoppable mit 17 Stunden auf der 3. Auf der 2 Tidal Blades 2, das Kampagnenspiel mit 20 Stunden.
Und dann die Platz 1
ja, ist, ja klar.
Ist natürlich
Aridia
mit 52 Stunden.
Mit 53
Stunden. 53
Stunden,
ja. Okay.
Genau. Insgesamt, laut Statistik, haben wir fast 3/4 der Spiele zu zweit gespielt. Und insgesamt habe ich mit fast 100 Leuten dieses Jahr gespielt.
Wow.
Das ist krass.
Das ist auch der Wahnsinn, wo du die ganzen Leute herzauberst.
Ja, frage ich mich gerade auch. Vor allen Dingen, weil ich bei der Arbeit wirklich auch immer nur Arbeit eingetragen habe und natürlich nicht die Namen der Klienten. Das ist natürlich datenschutztechnisch
nicht
erlaubt.
Guck mal, ich meine, das kommt ja allein dadurch, du bist beim Spieletreff.
Ja.
Da hast du aber auch natürlich häufig mehr ähnliche Leute.
Ja,
das
stimmt.
Wir waren auf unterschiedlichen Brettspielwochenenden.
Ja.
Also auch auf einem Wochenende, wo wir ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt haben. Und was wollte ich noch sagen?
Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht.
Also das und im Urlaub waren ja dann doch auch nochmal einige Leute. Mhm. Also da kommt schon schnell was zusammen.
Das stimmt. Und wenn ich mir noch den H-Index anschaue, das ist, wie viele Spiele habe ich wie häufig gespielt. Also quasi ein Spiel einmal gespielt ist ein H-Index von 1. 3 Spiele dreimal gespielt ist H-Index von 3. Sind wir beim H-Index von 19. Das heißt, wir haben 19 Spiele 19 Mal gespielt. Was?
Ist das gut?
Ich denke schon. Keine Ahnung.
Ich weiß das nicht. Das kann ich nicht einordnen.
Wie gesagt, uns ist bewusst, dass das ein Privileg ist und dass das nicht ein Maßstab für euch sein soll. Aber vielleicht habt ihr trotzdem ein paar Spiele, wo ihr sagt, ihr habt eine ganz, ganz tolle Zeit mitgehabt, egal wie häufig. Und ja.
Ist vielleicht auch besser, wenn das nicht der Maßstab für euch ist, weil es eigentlich schon auch gut, mal rauszugehen.
Ja, das stimmt.
Deine Eltern würden jetzt auch sagen, müssen wir an die frische Luft machen.
So sieht's aus. Wenn ihr uns mal noch schreiben wollt und es noch nicht getan habt, weil der Aufruf, den haben wir jetzt in den letzten Folgen ja auch schon gemacht. Wenn ihr uns eure Top-Spiele des Jahres noch präsentieren wollt, gerne. Wir sind da sehr interessiert dran, was bei euch so auf den Tisch gekommen ist. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Die Verlinkung wie immer in der Beschreibung. Und sonst würden wir uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Und da berichten wir dann aus dem Silvesterurlaub.
Ja, genau. Das ist der Plan. Und bis dahin habt eine schöne Zeit. Wir haben jetzt erstmal unseren Silvesterurlaub, der, wenn ihr die Folge hören werdet, schon stattgefunden haben wird.
Ja.
Und ja, hoffen aber trotzdem, ihr habt eine schöne Zeit gehabt und habt noch eine schöne Zeit.
Okay, ihr merkt, wir sind durch. Gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.